herzlich willkommen zu den getragenen Klängen. Getragenes Willkommen, getragene Grüße zu den getragenen Klängen von Metropolis, die ich an dieser Stelle einfach mal wieder verwende. Die Titelmelodie von Metropolis grüße ich und heiße euch herzlich willkommen in Data seinem Hals. Denn heute geht es um ein Thema, das wir schon öfter mal in diesem Podcast hatten, nämlich Roboter, Androiden, künstliche Lebensformen, die sich gegen ihre Schöpfer auflehnen, rebellieren, aufmüpfige Gesellen, die ganz nach dem Frankenstein-Komplex sich gegen ihre Schöpfer, also den Menschen, wenden. Zuletzt hatten wir das tatsächlich mit Metropolis, und die Filme, über die wir heute reden, sind zwar nicht ganz so alt, aber durchaus auch schon Klassiker der Science Fiction, könnte man heute sagen. Auf jeden Fall, es gab da auch mal ein Remake vor ein paar Jahren, und wir reden heute über Vergnügungsroboter, Vergnügungsmodelle, quasi das, was passiert, wenn die Flucht der Karibik-Piraten in Disney World sich ihre eigentlichen Bestimmungen erinnern und die Touristen abschlachten würden. Wir reden heute über Westworld, Future World, die Filme von 73 und 76, und werden gleich eine Spoilerwarnung vorweg, möglicherweise auch ein bisschen auf die Serie Westworld von 2016 einschwenken, aber nicht viel, wahrscheinlich nicht viel. Wir werden auch auf größere Spoiler versuchen zu verzichten. Wir kennen ohnehin nicht so viel davon. Ich habe die erste Staffel gesehen, ein bisschen was von der zweiten. Und mein Gast hat, glaube ich, nur von der ersten Staffel ein paar Folgen gesehen. Und das ist jetzt mein Stichwort. Ich stelle den Gast vor. Ich begrüße den Lars im Podcast. Hallo, Lars.
Abgehakt. Hier, abgehakt. Notizzettel abgehakt. Gast vorstellen.
Gast vorstellen.
Hallo. Trink doch mal einen Schluck.
Oh ja, das ist gar nicht schlecht. Das mache ich auch. Die Stimme darf nicht allzu trocken werden. Feuchtigkeit ist schlecht, wenn man Roboter von Westworld ist, denn die verträgt man nicht.
Ja, wir haben uns jetzt beide bewiesen, dass wir keine Roboter sind.
Genau, wir können Wasser trinken, ohne Funken zu schlagen.
Ist das denn jetzt der aktuellste Androiden-Film? Von wann ist Battlestar Galactica gewesen? Der kam ein bisschen später sogar noch, ne?
Ja, Ende aber der 70er? Doch. Ich habe ja bei Battlestar Galactica nicht die alte Serie, sondern die neue, das Remake.
Ach so, okay,
besprochen.
Ja.
Ja, mit den Zylonen. Nee, doch Zylonen, ja. Und in The Orville quasi die Zylonen inspirierten Kelonia, die sind ja noch um einige später gekommen.
Da, wo die Zylonen wohnen, tut das Böse sich noch lohnen.
Boah. Oh mein Gott.
Wo kommt das denn? Das ist aus dem Captain Blaubeer-Film. Ich weiß gar nicht mehr, was der. Das ist Feinfinger, der wird gesprochen von Helge Schneider. Ich weiß gar nicht mehr, was der im Original singt jetzt gerade.
Oh Mann. Sollten wir irgendwann mal über Feinfinger reden? Das ist immerhin Science Fiction. Also Feinfinger hat Captain Blaubeer zu Science Fiction erklärt. Ich weiß nicht.
Ich hatte jetzt erwartet, dass jetzt kommt, ja, an dem Film habe ich mitgearbeitet oder so.
Nein, zum Glück nicht. So lange bin ich auch noch nicht dabei. Ich glaube, der war etwas vor. Könnte der vor meiner Zeit gewesen sein? Also zumindest meiner professionellen Trickfilmerzeit?
Ja, knapp vielleicht. Ich meine, ich hatte den auf DVD gesehen, da waren wir im Zivildienst, also war das so 2000.
Habe ich den, ja, 99 habe ich hier in Köln angefangen zu arbeiten. Es würde gerade passen. Nein, also ich habe nicht bei Captain Blaubeer der Film mitgearbeitet. Das ist nicht der Fall gewesen. Ich habe also auch niemals Helge Schneider synchronsprechend getroffen, weil ich Synchronsprecher und Sprecherinnen ohnehin nie getroffen habe. Ich habe immer nur ihre Stimmen dann auf Band gehört, wenn ich dazu die Figuren gezeichnet habe. Naja.
Aber auch schon so zurechtgeschnitten oder dann auch so mit so Zwischenkommentaren, so, was habe ich denn jetzt hier
Ne, wir kriegen die dann in der Regel, die Animatoren kriegen die dann in der Regel zurechtgeschnitten, häppchenweise. Ja. Wir fangen ja, wenn wir anfangen zu animieren oder Layout zu machen, kriegen wir ja ohnehin immer erstmal Layout-Ton. Das ist dann meistens der Chef oder irgendein Kollege oder ein Praktikant, der für ein Mikro gesetzt wird und sagt, sag mal die Texte, die Textzeilen hier auf. Das klingt dann immer ganz furchtbar.
Oh aber nein, bitte stirb nicht.
Ja, genau so. Und danach animiert man dann das dann. Und wenn dann der Sprecher später, oh nein, bitte stirb nicht, sagt, dann darf ich die ganze Szene neu animieren, weil das ganze Timing nicht mehr stimmt und vor allem, weil auch der ganze Ausdruck nicht mehr stimmt, weil ich halt vorher, oh nein, bitte stirb nicht, gehört habe und dementsprechend halt auch die Figur so gezeichnet habe, dass sie etwas ausdruckslos wirkt. Das ist immer ein bisschen problematisch gewesen. Ja nun, so, heute kein Trickfilm, heute...
Aber ganz frühe Computeranimation.
Ganz, ganz genau. Ganz frühe. Und zwar in beiden Filmen, in Westworld von 73 und Future World von 1976. Das sind beides Filme, die quasi die Pioniere der CGI gewissermaßen sind, der Computer Generated Images.
Ja, wobei, ich habe jetzt vorhin noch die Trivia von Westworld gelesen und habe dann auch gedacht, da standen auch die ersten Computeranimationen. Das stand bei dem anderen auch drin. Wahrscheinlich findest du auch irgendwo einen von 71, wo dann steht die ersten Computeranimationen.
Ich habe es jetzt auch nicht überprüft, aber es wird zumindest behauptet. Und ich lasse das jetzt mal so stehen, dass das stimmt. Man sieht tatsächlich in Westworld einfach stark gepixelte Bilder, die einen riesen Rechenaufwand damals dargestellt haben. Nämlich jedes Mal, wenn man aus der Sicht des aufmüpfigen Androiden, also des Ganslingers, gespielt von Yul Brynner, gesehen hat und ich mir gefragt hat, meine Güte, wie kann der irgendwas treffen oder irgendwo hingehen, was nichts erkennen können. Aber das war damals ganz, ganz groß. Ich überlege gerade, weil du es gesagt hast, jetzt fällt mir ein, das schwarze Loch, von wann das ist. Warte mal, da muss ich jetzt nachschauen. Das möchte ich jetzt wissen, denn das schwarze Loch hat am Anfang der, das schwarze Loch deutlich später, 1979. Okay, weil das schwarze Loch hat am Anfang des Titels auch so eine Gitter-3D-Grafik und Animation und das war damals auch schon ziemlich gut, aber hier sind wir um einiges früher. Und im Film von 1976, im zweiten Teil, in Future World, sehen wir Modelle von Händen und Köpfen in 3D gebaut. Die dann zwar auch nur rotieren auf Bildschirmen, aber immerhin, das war auch schon für 1976 ziemlich gut.
Ich fand die dafür auch schon gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt irgendwie in den 90er Jahren auf dem Super Nintendo Star Fox gespielt hat und dann da irgendwie, ich glaube, der letzte Endgegner war ein Gesicht. Also das war deutlich niedriger aufgelöst als die Köpfe und die Hände in Future World.
Ja, ja. Also ich meine, gerade wenn du Computeranimation und Filmanimation, da war schon immer ein gewisser Unterschied. Für einen Film sah es schon immer etwas perfekter aus. Das ist unter Umständen heute noch so. Ich weiß es nicht. Vielleicht lehne ich mich da auch gerade ein bisschen zu weit aus dem Fenster und das ist einfach mein Filmsnobismus, mein Trickfilmersnobismus, weil ich nie ein großer Gamer war und mich da ganz häufig mit der Grafik und Optik, wenn man irgendwann mal zu einem Videospielabend eingeladen wurde und dann saß ich da auf der Couch mit Leuten und dachte mir, boah, sieht das alles schrecklich aus, wenn hier Sonic, der Igel oder irgendwas durch eine Landschaft rennt und hüpft, die für mich einfach nur grausam gewirkt hat, aber ich war es halt auch einfach nicht gewohnt. Alles so flach und dreidimensional und gleichzeitig flach. So kam mir das immer vor. Na, egal. Warum reden wir heute über nicht einfach nur über Westworld? Warum reden wir nicht auch einfach nur über die Serie? Wie viel hast du von der Serie eigentlich mittlerweile gesehen?
Ich bin nach wie vor bei den 2 Folgen gewesen.
Macht nichts, reicht auch. Wir reden ja auch nicht wirklich über die Serie. Ja. Reicht, um für das, was ich so ein bisschen ansprechen will, glaube ich, als Grundlage zu dienen. Aber wir haben jetzt vor, tatsächlich heute etwas mehr über den zweiten Teil Future World zu reden und nicht über den ersten Film, der als allgemein als der bessere Film gilt, von 1973, der geschrieben und ich glaube auch Regie von Michael Crichton.
Mhm, genau. Ja,
also schon auch so ein bisschen eine andere Hausnummer als der Nachfolgerfilm hat. Aber wir haben uns aus verschiedenen Gründen entschlossen, den Schwerpunkt möglicherweise mehr auf Future World zu legen. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass ich damals, also ich wusste um Westworld und auch den Kultcharakter, den der Film hat. Er hat mich aber nie interessiert, weil ich mich nicht für Western interessiert habe. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann durch Zufall im Fernsehen dann so ein Stück von Future World mitgekriegt und bin dran hängen geblieben. Und weil der halt nicht im Wilden Westen spielt, sondern, ja, er spielt nicht mal vorrangig in dieser Future World. Aber der Western-Teil kommt auch als verlassene Geisterstadt noch drin vor. Mhm. Aber da bin ich dann hängen geblieben und fand ihn eigentlich ganz gut und unterhaltsam. Und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir dann doch mal Westworld angeguckt. Und könnt jetzt so im Nachhinein auch nicht sagen, welches der bessere Film ist?
Ja, jetzt nachdem ich mir die Filme beide nochmal angeschaut habe, könnte ich es auch nicht sagen. Von einem Jahr, als du mir die DVD geschenkt hast von Future World und gesagt hast, können wir da mal drüber reden, habe ich mir auch beide angeschaut und ich dachte, oh, Westworld wäre aber schon der bessere Film. Mhm. Aber Future World ist der Film, der mich mehr reizt, detailliert darüber zu reden, weil ich bei Westworld nicht so viel gefunden hätte, worüber ich im Detail reden kann. Der ist mir dazu einfach gestrickt, um ehrlich zu sein. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, Future World ist auch nicht schlecht. Das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Film. Gerade weil diese Fortsetzung, wir kommen gleich noch auf den Inhalt, aber weil diese Fortsetzung aus dem ersten Film in Future World, finde ich, ganz intelligent diese Geschichte weitererzählt wird, auf eine gewisse Weise. Also es ist Und ich habe ein bisschen mehr Affinität zum Wilden Westen. Jetzt auch kein großer Wild-West-Fan, aber als Kind Lucky Luke gelesen oder Western von gestern im Fernsehen gesehen oder auch die Lucky Luke-Serie. Ich habe ja übrigens versucht, Lucky Luke auch als fürs Intro zu spielen und habe mich dann jetzt doch dagegen entschieden. Aber vielleicht, wenn ihr sehr brav seid da draußen, dann spiele ich das fürs Outro noch, die Lucky Luke-Titelmelodie. Also so gesehen, das Thema Wild West hat mich jetzt nicht abgeschreckt und ich mag ja solche Crossover auch immer ganz gerne, gerade Science Fiction, wenn sich das mit irgendeinem anderen Genre kreuzt. Wenn das natürlich ein Genre ist, das man jetzt persönlich total doof findet, was ich, Science Fiction und Fußball, da hätte ich auch keinen Bock zu.
So. Also ich mag Wild West, wenn es sich mit Horror kreuzt. Das kommt aber auch sehr, sehr selten vor.
Ja, könnte man jetzt hier, nee, Horror eigentlich auch nicht wirklich sagen.
So ein das Erste, was mich ja dann auch irritiert hat, war, in Future World gibt es die Future World, da gibt es die Roman World, also die Römerwelt und dann die Mittelalterwelt gibt es noch, Medieval World. Und jetzt hat es mich auch total überrascht bei Westworld, dass es die beiden anderen Welten da auch schon gab.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so in Westworld, dass man nicht nur die ganze Zeit im Wilden Westen unterwegs ist, sondern auch in der Mittelalterwelt und ich glaube auch ein bisschen im römischen Teil, der, glaube ich, Pompeji darstellen soll, was ich auch etwas eigenartig finde, weil Pompeji ist, man kennt halt den Namen Pompeji durch den Ausbruch und die Stadt, die unter dem Vesuv-Vulkan Asche begraben liegt, aber ich weiß gar nicht, wann das war, ob Rom damals dann schon so dekadent war, dass sich da ein sinnlicher Urlaub draus machen lässt und wenn, dann hätte man nach Rom fahren müssen, denn Pompeji lag in der Provinz, zwar in der römisch-italienischen Provinz, aber das waren Provinz Dorf, mehr oder weniger. Das war ein kleines Kaff. Das ist, als ob man nach Schweinfurt fährt oder irgendein Hattingen, Nina weniger, ungefähr so. Das ist einfach nur ein kleines Nest. Da waren auch ein paar Villen mit reichen Leuten, aber das war nicht mondän, das war nicht dekadent. dekadent war, auch zur schlimmsten dekadenten Zeit in der Regel nur Rom und der Rest vom römischen Imperium, vom italienischen Festland bis hin zu, was weiß ich, die äußersten Grenzen der äußersten Provinzen, sehr brav und sehr bürgerlich und sehr solide, da hätte ich jetzt nicht unbedingt, Pompeji ausgesucht, aber was weiß ich, die Authentizität, die historische, die ist ja, man darf die ohnehin anzweifeln. Gut, ihr wisst was, ich erzähle mal, was in Westworld so grob passiert. Ich habe es leider mich da nicht so drauf vorbereitet, aber wir befinden uns in einem Vergnügungspark, der so lebensecht ist, dass alle Vergnügungspark-Roboter auch wie echte Menschen aussehen, agieren und als solche empfunden werden, aufgeteilt in drei Bereiche: Westworld, der Wilde Westen, Roman World, Rom und Mittelalterwelt. Die Hauptfiguren sind zwei Freunde, den Namen habe ich jetzt vergessen, ich nenne sie mal Buddy und Benny. Warum? Weil der zweite, gespielt von Benjamin, der Schauspieler heißt mit Nachnamen Benjamin, das habe ich mir gemerkt, ja. Der sieht aus wie ein Kind mit aufgeklebtem Schnurrbart oder ein bisschen wie Mr. Bean. Und der sieht halt auch aus wie ein Benjamin und deswegen ist er Benny und Buddy sieht aus wie Buck Rogers. Vielleicht nenne ich ihn Buck. Buck und Benny.
Der wird gespielt von James Brolin, den kannte ich auch vorher. Der hat nachher in der Sat.1-Serie Pensacola, Flügel aus Stahl, mitgespielt.
Ja, das ist so ein kerniger Typ. Der hat so ein kerniges Gesicht. Der ist so der Taffere von den beiden. Und der andere ist halt der sensible, der hat wirklich so ein sensibles Jungengesicht. Den kennt man auch aus den 70ern, aus einigen anderen Filmen. Das ist wirklich so ein Hänfling eher. Aber ein sympathischer Hänfling, könnte man auch schon sagen. Also nicht so eine totale Wurst. Die beiden sind in Westworld unterwegs, erleben da so einige Abenteuer, Prügeleien, Schießereien. Da kommt der Ganslinger zum Beispiel. Es kommt zu einem Schusswechsel mit dem Ganslinger, mit diesem Revolverhelden, gespielt von Yul Brynner. Und Benny schießt den über den Haufen, findet das ganz toll. Der kann sich erstmal so gar nicht richtig eingewöhnen, während Buck, sag ich jetzt mal, Buck nenne ich ihn. Die haben andere Namen, ich weiß es nicht. Da schon öfter war und das Ganze kennt, muss der andere sich dran gewöhnen. Leider kommt es dann zu einer Fehlfunktion und als am nächsten Tag die beiden verkatert nach einer Prügelei über die Straße des Westernstädtchens laufen, kommt der Ganslinger an und schießt Buck einfach über den Haufen, weil die Roboter, sie werden auch, glaube ich, Roboter genannt und nicht Androiden, jetzt Amok laufen. Und zwar in allen Bereichen, nicht nur in Westworld, auch in Mittelalterwelt und Roman World. Also man sieht auch damit wieder die Touristen, die vorher Ritter und Könige gespielt haben und gegen irgendwelche anderen Ritter gekämpft und gesiegt haben und amoröse Abenteuer mit Dienstmägden gehabt haben, die werden jetzt auch von den Figuren dort abgeschlachtet mit Schwertern. Nur in Westworld ist es noch etwas einfacher für die aufmüpfigen Androiden, die sind ja bewaffnet mit Colts. Es gibt jetzt eine Verfolgungsjagd, wo Benny erst durch die Landschaft von Westworld gejagt wird von dem Ganslinger, der ihm immer dicht auf den Fersen ist. Dann dort trifft er dann, glaube ich, auch noch einen Angestellten von Delos, das ist der Vergnügungspark, der ihm sagt, die sind alle außer Kontrolle und wir müssen unser Leben laufen, sie haben keine Chance, dem zu entkommen. Ihm aber irgendwie noch einen Tipp gibt, wie man diese Androiden ausschalten kann. Ich glaube, indem man ihm Säure ins Gesicht schüttet, dass dann die Augen, die visuellen Reize beeinträchtigt. Der wird dann auch niedergeschossen und Benny kann über die Landschaft von Roman World in die unterirdischen Gänge von Delos flüchten, dort in die Labore, kämpft, also kann sich gegen den Ganslinger, der ihm immer auf den Fersen ist, wehren, indem er ihm erst mit Säure ins Gesicht schüttet und dann am Ende im Mittelalter-Welt-Szenario in irgendeinem Verlies kommt es zu einem Showdown und da kann dann ich glaube, da wirft er eben eine Fackel entgegen und der Ganzlinger geht in Flammen auf und Benny ist der einzige Überlebende und geht etwas betröppelt dann von dannen. Mhm. Ja, das ist so, glaube ich, das ist tatsächlich die ganze Geschichte schon von Westworld.
Ja, vor allem das, was du jetzt erzählt hast. Der Film ist kürzer als Future World. Ich glaube, Future World ist auf alle Fälle über 100 Minuten lang und Westworld ist 88 Minuten lang. Mhm. Und diese Verfolgungsjagd setzt maximal in der letzten halben Stunde überhaupt erst ein. Vorher sieht man halt auch noch so ein bisschen, wie sie da rumlaufen. Man sieht auch die Wissenschaftler hinter den Kulissen, wie die arbeiten. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt schon gedacht, dass diese Verfolgungsjagd irgendwann auch früher losgeht und sich auch irgendwie mehr aufbaut. Weil das ist ja dann auch wie mit so einem Fingerschnippen legen dann plötzlich die Roboter los, Amok zu laufen.
Ja, und vor allem so richtig dramatisch ist das nicht. Es ist zwar spannend und man merkt ihm, also es ist spannend, wenn sie sich durch die Wüste verfolgen und der einem eine Falle legt oder ihm entkommen muss. Und man merkt Benny auch die Angst an, ausstehen muss, wenn er verfolgt wird. Er verliert seinen Revolver und ist dann unbewaffnet, wobei ich nicht mal sicher sein könnte, ob der Revolver überhaupt irgendwas nützen würde. Gegen den anderen, gegen den Ganzlinger. Aber dass der jetzt verletzt wäre oder so, dass der sich wirklich irgendwann schwer verletzt dahin schleppen müsste oder sowas, das passiert alles nicht. Der ist komplett unverletzt, der ist einfach nur am Ende ein bisschen erschöpft. Wenn er es geschafft hat, den Ganzlinger in Flammen aufgehen zu lassen, dann ist der einfach nur ein bisschen erschöpft, guckt so ein bisschen betröppelt und nachdenklich drein und geht dann von dannen. Man weiß dann nicht, worüber denkt er jetzt nach? Denkt er jetzt gerade nach über die Besessenheit, die dieser Ganzlinger hat, warum der ihm eigentlich so bis zum letzten Moment in Flammen, während der schon verbrannt und verkohlt ist, ist er nochmal auf den zu und dem letzten quasi Atemzug hat er noch versucht, gegen ihn zu kämpfen. Ist es das, worüber der nachdenkt, oder ist der einfach nur gerade zu müde, überhaupt irgendwas zu denken, oder denkt der überhaupt? Es ist sehr schwer, da irgendwo eine Tiefe, es gibt keine Tiefe in dem Film. Der Film ist einfach total oberflächlich. Du kriegst die Motivation der Androiden zum Beispiel überhaupt nicht mit.
Ja, und man versteht auch nicht, was da passiert. Die Wissenschaftler selber verstehen es ja auch nicht, warum die Androiden plötzlich Amok laufen. Es passiert dann einfach. Wird halt sowas angedeutet, wie was man heute als Computervirus bezeichnen würde. Und sind aber auch so Plotlöcher drin, warum dann plötzlich der Androide mit seiner Waffe überhaupt auf die Menschen schießen kann. Weil das funktionierte ja vorher nicht.
Ja.
Die hatten ja diese Vorrichtung, dass die nur auf kalte Objekte schießen konnten.
Ja, und später sieht man dann sogar, dass er dann nicht mehr schießen kann, weil die Batterie im Revolver leer ist. Da hat der Revolver plötzlich eine Leuchtanzeige Battery Low. Wo ich denke, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Warum hat der eine Revolver mit Batteriebetrieb? Aber er kann. Er hat ja Buck einfach niedergeschossen. Der will sich ihm noch stellen, so, ach, schon wieder, der ja. Nur wieder, ach, ja.
Das ist so, wird langsam zum Running Gag, weil ich glaube, die treffen ja dann, das ist das dritte Mal, dass sie dann aufeinandertreffen. Mhm. Also jeden Tag trifft er dann auf diesen Ganzlinger einmal.
Was auch so ein bisschen diesen Realitätsanspruch dieses Vergnügungsparks irgendwie etwas widerspricht. Also, dass das Ganze realistisch sein soll, das ist es ist halt so ungefähr so realistisch wie halt Phantasialand oder wir waren als Kinder immer im Gardaland, am Gardasee und sind da, unsere Lieblingsfahrt war Afrika in Kanua, wo man in Plastikkanus durch quasi afrikanische Gewässer geschippert wurde und Plastikkrokodile und Plastikelefanten neben einem aufgetaucht sind. Und das einzig tatsächlich echte, das waren die Ratten, die da im Gebüsch gelebt haben. Aber wir fanden das toll. Wir waren überzeugt, dass das alles echt ist. Ungefähr so ist das hier auch.
Ja. Also Jules Brünner spielt seine Rolle ja jetzt auch nicht wirklich menschlich.
Nee.
Also der kommt ja auch steif rein, trinkt dann steif sein Whisky und fängt dann an rumzupöbeln.
Ja gut, Jules Brünner war aber auch einfach steif und zwar aus medizinischen Gründen. Der hatte mal einen schweren Unfall, einen Trapezunfall und war bis zum Ende seines Lebens dadurch eigentlich gehandicapt, dass er sich nicht gut ohne Schmerzen bewegen konnte. Deswegen hat er diese steife Haltung, diese aufrechte Haltung, die war eigentlich, die zu seinem Markenzeichen gehört hat, die war bei ihm aus medizinischen Gründen, hat natürlich immer gut zu den Charakteren gepasst, die er gespielt hat. Und auch hier zu dem Ganslinger, dieses extrem steife, aufrechte, ernste, grimmige Gesicht. Auch mit dem gleichen Outfit wie er in den glorreichen Sieben. Da trägt er ja auch diese schwarze Klamotten. Aber er wirkt tatsächlich total unmenschlich vom ersten Moment an. Und dann hat er später auch diese leuchtenden Augen, diese metallischen Augen. Das ist, ich weiß nicht, ob er die am Anfang im Film auch schon hat oder erst ab dieser Fehlfunktion, da kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern.
Ich glaube, zwischendurch sieht man die schon mal. Also da hatte ich jetzt auch gelesen, dass Michael Crichton schon darauf geachtet hat, dass es nicht zu auffällig war, sondern nur dann wirklich so punktuell eingesetzt werden konnte, dass es das Ganze dann noch ein bisschen unmenschlicher gemacht hat.
Aber es ist auch schön, wenn er das Gesicht abgenommen bekommt und man sieht darunter unter dem Gesicht, also unter dieser Maske, die Drähte und die ganze Apparatur, die Roboterapparatur.
Ja, da ist die Serie schon ein bisschen anders gestrickt.
Stimmt. Ja, oder wenn er wenn er die Säure ins Gesicht gespritzt bekommt und dann der Dampf und der Rauch unter dem Hut hervorquillt, das ist super beeindruckend. Aber es stimmt, also die Serie von 2016, die ist da etwas anders vor allem. Die geht halt wirklich viel mehr in die Tiefe, gerade was dieses unmenschliche Behandeltwerden der Androiden angeht. Da hast du hier im Film irgendwie keine richtige Vorstellung, warum geht's denen jetzt schlecht oder so. Du verstehst irgendwie nicht so richtig, warum Jules Brünner, warum der Ganslinger so besessen ist, die zu verfolgen. Klar, der wird immer wieder von denen niedergeschossen, aber irgendwie denkst du dir, ja, aber das hat er doch am nächsten Tag auch alles vergessen und der wird ja jetzt nicht unmenschlich behandelt. Das ist man kann sich nicht vorstellen, dass diese Androiden echt genug sind, um irgendetwas zu empfinden, um unter ihrem Schicksal zu leiden, ihrem Status als Nichtmenschen.
Also ich würde das nochmal ganz klar hervorheben, dass dieser Park darauf ausgelegt ist, dass man entweder hinkommt, um die Androiden zu erschießen oder im Schwertkampf dann irgendwie zu besiegen oder halt, dass man dann mit Partnern aus Metall den Geschlechtsakt vollziehen kann.
Ja,
es ist wirklich so eine Geschichte, dass man seine niedersten Triebe da auch ausleben soll.
Ja, ja, das ist genau auch wie in der Serie nicht anders und das ist auch hier im Film schon so. Das wird direkt auch vom Anfang an gesagt. Man sieht am Anfang des Films.
Oh, den Anfang müssen wir noch erwähnen. Den Anfang fand ich nicht schlecht, wo er dann am Flughafen steht, der Reporter und dann die Leute interviewt. Mhm. Quasi so als Werbespot für den Park. Das fand ich schon eine nette Idee.
Ja, das stimmt. Die Leute, die gerade aus dem Park kommen, die berichten von ihren Erlebnissen. Und das ist auch ganz drollig irgendwie, wie begeistert die sind. Und der eine sagt, ich habe 7 Leute erschossen. Ich glaube zumindest, dass es also Roboter waren. Aber was weiß man irgendwie nicht. Es waren Roboter. Ich glaube es. Und der wird ganz aufgeregt. Das ist schon irgendwie ganz lustig.
Das wäre auch ein besserer Schluss gewesen, wenn du dann nachher nochmal diesen Werbespot aufgegriffen hättest. Entweder nochmal mit gleichen Leuten, die dann immer noch total begeistert waren, oder dass dann wirklich der Charakter zurückkommt.
Ja, was wäre denn, wenn sie dann Benny am Ende interviewt hätten? Oder es irgendwie ein Debriefing gegeben hätte, er eine Riesensumme von Delos geboten bekommen hätte für Stillschweigen oder so. Wir kriegen ja auch später im zweiten Film, nur mal ein bisschen vorgegriffen, dann auch erzählt, dass die Öffentlichkeit gar nicht so viel davon mitbekommen hat. Die Öffentlichkeit hat vor allem mitbekommen, dass die Roboter in Westworld Amok gelaufen sind. Wahrscheinlich, weil Benny geredet hat. Von den übrigen Bereichen wusste die Öffentlichkeit eigentlich nichts. Hier Roman World und Medieval World. Warum eigentlich? Der ist ja auch, an Benny kann es nicht liegen. Der war ja auch in den anderen Bereichen dann auf der Flucht. Und hat dann noch versucht, eine Damsel in Distress zu retten.
Ja, zu der Schlauheit von Benny komme ich gleich nochmal. Ich wollte nur nochmal erwähnen, was mir bei Westworld gut gefallen hat, ist, dass da die eine Szene drin vorkommt, die ich mir auch immer so vorgestellt habe, nämlich es gibt eine Aufräumszene.
Eine was?
Eine Aufräumszene. Sowohl bei der Serie als auch bei Future World habe ich immer gefragt, wenn ihr da dieses Chaos anrichten, das muss man doch hinterher alles wieder aufräumen. Wenn du dann irgendwie einen Saloon-Fight hast, wo dann die ganze Bar zu Bruch geht, wie kriegen die das denn dann so weit wieder hergerichtet, dass es am nächsten Tag wieder vernünftig aussieht? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wird es ja auch die Immersion brechen, wenn es am nächsten Tag wieder so aussieht wie am Tag vorher.
Eigentlich schon.
Aber bei Westworld sieht man dann, dass mitten in der Nacht kommt dann halt so ein Wagen in die Main Street gefahren, da steigen dann so Leute in Overalls aus und kärchern alle kaputten Androiden zusammen und stellen Stühle wieder hin, um die dann nachher unterirdisch in ihren Maintenance-Tunneln dann wieder zusammenzuflicken.
Ich habe mir da auch gedacht, die fahren da wirklich mit großen Geräten und Waren an und das ist mit Scheinwerfern und ich glaube sogar auch die üblichen Geräusche, piep, 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 wenn das Ding rückwärts fährt. Und das ist ja mitten auf der Westernstadtstraße. Das heißt, die Gäste, die da in den Hotelzimmern pennen, wenn da einer nicht richtig schlafen kann und rausschaut aus dem Fenster und das sieht, dann ist doch alles schon im Arsch, was die Illusion angeht.
Ganz so kannst du es ja, es wird ja dann auch Leute geben, die schlafen können und dann nochmal einen Nachtspaziergang machen, die kriegen das ja dann auch alles mit. Also.
Ja, deswegen denke ich mir, das hätte man auch diskreter machen können. Man hätte jetzt zum Beispiel einfach die Angestellten von Delos auch in Kostüme, was weiß ich, in Mittelalterwelt wäre das ganz einfach. Also, Leichensammler, bring out your dad.
Oder gibt ja auch dann diese Totengräber im Wilden Westen,
genau, ja,
die dann mit Zylinder und schwarzer Kluft da rumlaufen.
Das wäre doch auch möglich gewesen. Da ist die Serie wirklich sehr viel mehr darauf, also sehr, sehr darauf beruht, dass diese Illusion erhalten bleibt, dass die Gäste überhaupt keine Chance haben zu bemerken. Sie wissen zwar, dass diese Androiden, mit denen sie sich da vergnügen, die sie einfach wahllos niederschießen können und vergewaltigen und alles mit denen machen können, was immer sie wollen, dass die nicht echt sind, aber sie haben eigentlich keine Möglichkeit, das an irgendetwas festzustellen. Im Film Westworld sieht man das sogar an den Händen, dass sie da wird gesagt, die Hände haben sie nie richtig hingekriegt und dann siehst du, dass die ausgerechnet an den Händen, wo sie wirklich ganz komische Wülste haben, woran man dann erkennen kann, ob das ein Mensch oder ein Delos-Androide ist. Bisschen eigenartig. Aber in der Serie kriegst du halt auch mit, wie die, da wird halt auch wirklich aus der Sicht der Androiden gezeigt, wie die mit ihrem Schicksal zu kämpfen haben. Also da gibt es wirklich ganze Handlungsstränge, wo Androiden im Maintenance-Raum erwachen, eine zumindest erwacht, zum Leben erwacht, eine der Bardamen, beziehungsweise eine der nicht Bar, ja, es sind ja keine Bardamen, es sind Prostituierte, es sind halt Western-Huren, wie man sich das so vorstellt, in so einem Western-Saloon. Und die Madam, die erwacht dann in dem Maintenance-Raum zum Leben und kriegt dann ihr Bewusstsein plötzlich wieder und bekommt das auch, wenn sie dann wieder in Westworld eingesetzt wird, nach und nach wächst dann dieses Bewusstsein wieder in ihr, erwacht wieder, dass das, was sie hier erlebt, ist nicht echt. Sie hat Albträume, erinnert sich an ihre vermeintliche Kindheit. Und da wird dann eine ganze Geschichte drum gesponnen und du kriegst dann wirklich dieses Schicksal der Androiden, dieses Unmenschliche, dass die sich fühlen und empfinden und wie Menschen, dass die sich selbst als Menschen sehen, aber komplett unmenschlich behandelt werden, dann nimmst du Anteil, da kannst du richtig Anteil an dem Schicksal der Androiden nehmen, auch wenn die in der Serie in diesen Wartungsräumen sitzen, dann sind die immer alle nackt. Siehst unglaublich viel nackte Haut und viel Genitalien und viel nacktes Fleisch. Einfach, warum auch nicht? Sie sind ja keine Menschen, also haben die keine Würde, also sitzen die da nackt. Das ist schon auch Teil dieser Entmenschlichung. Kann man das? Ist Entmenschlichung ein Wort, das man sagen darf? Ich weiß es gar nicht. Dass halt auch diese Androiden so darstellt, dass man mit ihnen mitfühlen kann. So was fehlt hier, diese Ebene fehlt in dem Film einfach.
Es sind dann einfach Killermaschinen nachher, die da rumlaufen.
Ja, ist ein bisschen schade. Deswegen finde ich halt auch einfach den ersten Film Westworld so flach, weil das ist eine Killer-Abenteuergeschichte, wo es dann jemand vor einem Killer flüchten muss. Aber dass da ein bisschen Tiefgang drin steckt, fehlt im ersten Film für mich komplett.
Also der erste Film hatte halt auch noch eine sehr ernste Atmosphäre. Und trotzdem schafft er es nicht, über die kurze Spielzeit dann komplett zu unterhalten. Der zweite ist jetzt wesentlich flapsiger und dann auch deswegen wahrscheinlich der schlechtere Film. Also da wird mir das Wort Camp zu einfallen. Mhm. Aber der hat halt dann wirklich punktuell immer so Szenen, wo dann Sachen eingestreut werden, woran man sich dann wieder irgendwie erheitern kann oder fragen kann, was sollte das jetzt? Das wirft jetzt wieder irgendwelche Fragezeichen auf, sodass der einen über seine Spielzeit eigentlich besser unterhält, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, wir können eigentlich gleich mal direkt zu Future World übergehen, es sei denn, du hast noch irgendwas zu...
Ich wollte ja noch mal drauf eingehen, wie sich unser Protagonist nachher verhält, richtig. Weil ich dann auch wirklich gedacht habe, also viel dümmer kann man sich in so einem Film eigentlich auch nicht verhalten. Ja, also er wird dann von dem Ganzlinger verfolgt und schafft es dann, ihm durch eine Finte die Säure ins Gesicht zu kippen.
Das fand ich ja schon recht clever, dass er sich einfach auf einen der Labortische gelegt hat, wo auch die ganzen zu reparierenden, außer Betrieben Androiden lagen, alle allerdings in Klamotten. Und er lag dann auch einfach nur auf dieser Bahre und hat so getan. Ja.
Als ob. Aber eigentlich hätte Jules Brünner ihn dann auch sehen müssen, weil er ja doch diesen Hitzeblick hat. Er konnte ihn ja nachher nicht sehen, weil er unter der Fackel stand.
Ja, das stimmt.
Das macht dann wiederum keinen Sinn und dann kriegt er die... Säure ins Gesicht, dreht sich dann so weg. Und was macht dann unser Protagonist, anstatt ihm jetzt den Rest zu geben? Er schlendert von dannen.
Ja.
Und macht erstmal ein Päuschen.
Ja, der schlendert immer einfach dann davon. Ja. Das ist wirklich erstaunlich.
Und dann halt, ich weiß nicht, kam dann die Szene, wo er auf die Frau im Kerker trifft, die er dann noch befreit und dann feststellt, dass sie ein Androide ist?
Ich glaube...
Oder kam die nach dem zweiten Zusammentreffen mit dem Ganzlinger?
Ich glaube, das kam nach dem zweiten. Das erste Zusammentreffen war in diesem Thronsaal, wo der Schwarze Ritter und die Königin beide schon außer Betrieb, weil ihre Batterien, das waren auch Androiden, nachdem die da abgeschlachtet hatten und die Batterien leer waren. Da trifft er dann auf den Ganzlinger, da kommt es mit der Fackel nämlich.
Genau. Dann zündet er ihn an mit der Fackel. Der wird dann von einem etwas... boppeligeren Stuntman, der natürlich dann auch so eine dicke Schutzweste tragen muss unter seinem schwarzen Outfit, läuft er dann brennend durch den Thronsaal für eine Minute, glaube ich.
Mhm. Und das was war macht aber schon recht eindrucksvoll, muss ich sagen. Ja. Solche Szenen mit Menschen, die in Flammen aufgehen, fand ich schon immer eindrucksvoll. Sie hinterlassen bei mir was, ein gewisses Gefühl.
Aber was macht unser Protagonist? Er schlendert von dann. Ja. Zum zweiten Mal.
Oh, unglaublich.
Und dann trifft er halt auf diese gefangene Frau. Das sind dann die letzten 5 Minuten vom Film oder sowas. Und rettet sie dann und will ihr dann was zu trinken geben. Und sie sagt doch, nein, nein, kein Wasser, kein Wasser. Und dann macht es Sprotzel, Sprutz. Und es stellt sich heraus, es war eine Androidin. Die auch dachte, das ist dir jetzt aufgefallen. Zum einen hätte er sich die Hand angucken können. Dass ich die Szene an sich schlecht fand. Die Idee von der Szene fand ich ja gut. Aber sie hätte viel, viel früher kommen müssen in dem Film, damit sie überhaupt noch glaubhaft gewesen wäre als Mensch, der da hängt.
Die war ja auch so als Damsel in Distress in diesem Kerker so mit den Händen nach oben an das Gitter gefesselt.
Ja.
Ich kann mir dann auch nur vorstellen, dass das halt so eine Sadomaso-Fantasie für irgendeinen der Gäste war, der dann den Kerkermeister spielen wollte bei ihr. Ich habe keine Ahnung, was da dann abgegangen ist. Und da hättet ihr die Hände sehen müssen. Die Hände waren erhoben. Also ist schon komisch.
Und dann taucht natürlich Jules Brünner wieder hinter ihm auf, diesmal mit verschmurgeltem Gesicht. Aber ich glaube, dann kippt er nur noch um, oder was war das dann? Genau, das war dann nur noch so das Letzte, wenn dann nochmal die Hand aus dem Grab von dem Zombie rauskommt. Oder so.
Und deswegen dachte ich mir auch, wenn Benny dann am Ende wegschlendert, auch wieder wegschlendert mit diesem undefinierbaren Blick im Gesicht, wo man nicht weiß, ist er jetzt erschöpft? Hat er einfach nur, ist einfach gerade erschöpft und kann nicht mehr? Oder denkt er jetzt gerade wirklich irgendwelche tiefen Gedanken, die man nicht hört und nicht spürt, darüber, warum eigentlich der Ganzlinger so besessen war und bis zum allerletzten Moment ihn verfolgt hat, was diesen Hass ausgelöst hat? Es ist einfach nicht nachvollziehbar. Es könnte tatsächlich so sein, weil dieser etwas ernüchterte Blick von Benny, der ist so nicht einordnenbar, aber er schlendert halt am Ende auch wieder nur weg.
Ich habe ja auch gelesen, dass Michael Crichton den ersten Schnitt vom Film nicht gut fand und ihn noch stark zusammengekürzt hat. Da kam dann, glaube ich, auch noch sehr viel mehr brutale Szenen drin vor. Ich hatte was gelesen davon, dass dann auch noch ein Besucher des Parks auf so einer Streckbank dann irgendwie zerteilt wurde. Okay. Und ich glaube, es gab auch ein anderes Ende, wo dem Ganzlinger dann dasselbe widerfahren wäre. Also, dass er dann wirklich von dieser Streckbank hingerichtet worden wäre.
Das fände ich jetzt ein bisschen gruselig, also weil das hätte ja geheißen, dass Benny den auf die Streckbank schnallt und Rache übt und den aktiv zerteilt, weil das ist ja schon, ja. Man, das ist ja nicht eine Streckbank funktioniert ja nicht irgendwie automatisch, dass du da in die Maschine rein stolperst und zerhackt wirst, wie man das bei einem, was weiß ich, bei einer laufenden Maschine passieren könnte. Aber das, ja, es wäre schon gruselig zu sehen, wie ein Gast auf der Streckbank zu Tode gefoltert würde. Aber es hätte zumindest dem Ganzen etwas mehr, sagen wir mal, etwas mehr Farbe gegeben.
Ja. Es gibt auch diesen merkwürdigen Comic Relief in diesem Film. In dem anderen Film gibt es auch den komischen Comic Relief. Hier ist es dieser, den man auch aus vielen... So ein etwas mopplickerer Typ mit so einer Halbglatze und der Brille, der nachher der Sheriff von der Stadt wird.
Den habe ich total vergessen, ja.
Stimmt. Genau, der ist auch einfach irgendwann weg. So wie der andere im zweiten Film auch einfach irgendwann weg ist.
Ja, ist eigentlich schade. Man hätte wenigstens sehen können, dass der irgendwo noch liegt oder einfach nur niedergeschossen wird. Ja, stimmt. Das ist doch der komische kleine Mann mit der Brille, der den Sheriff spielen will und sich aber dabei schon die ganze Zeit dumm anstellt.
Den man auch aus vielen Filmen, also der taucht immer so am Rande in vielen Filmen dieser Zeit auf. Also das Gesicht kam mir bekannt vor.
Ja, kam mir bekannt vor, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, das ist so ein vollkommenes Dutzendgesicht, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob ich den schon mal irgendwo gesehen habe oder einfach nur irgendwen, der dem ähnlich sah. Aber der Typ ist bekannt, der kam mir vertraut vor, das stimmt. Kleiner Mann mit Glatze und Brille, ja.
Die letzte Notiz, die ich habe, ist, dass ich doch ein bisschen überrascht war, dass dann James Brolin erschossen wurde. Also er ist ja der Hübsche von den beiden. Ja. James Brolin ist auch sehr überrascht in der Szene, dass er erschossen wird, was ich auch ganz nett fand. Er will es gar nicht wahrhaben. Ich bin erschossen worden.
Ja, ja, er ist nicht sofort tot, sondern er hat noch einen Moment Zeit, sich darüber zu wundern, weil er ist ja der dieses Szenario kennt. Das ist ja auch in der Serie, fängt es ja auch zumindest in der zweiten, also in der Serie ist es so, in der ersten Folge kriegt man ja noch das ganze Szenario gezeigt und erst in der zweiten Episode kommen ja die menschlichen Hauptfiguren an, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Oder ich denke, das sind halt auf jeden Fall, sind auch in der Serie zwei Freunde. Genau. Und der eine, der direkt schwarze Klamotten anzieht, einer von den, mit den schwarzen Hüten. Er will nicht einer von den weißen Hüten sein, sondern weiße Hüte, schwarze Hüte. Also die alte Aufteilung in Gut und Böse. Der schon mal da war, zieht schwarze Klamotten an, der kennt sich aus, der ist skrupellos, der schießt Leute einfach nieder, der benimmt sich halt wie offene Hose, weil er weiß, dass das geht. Und der andere, der ist neu da und der weiß noch nicht so richtig, wie er sich damit umgehen soll, wie er sich einfügen soll. Der will eigentlich lieber der Gute sein und muss seine Rolle erst noch finden. Das ist auch in der Serie tatsächlich also wirklich interessant, wie sich diese Figuren im Lauf dieser ersten Staffel entwickeln. Das sind ganz tolle Querverbindungen. Ich möchte es jetzt echt nicht zu sehr spoilern, weil da wirklich ganz, ganz tolle Plot-Twists, das ist eine Serie voller Plot-Twists, das ist halt ja bei neuen Serien ohnehin so, ohne Plot-Twist kann nichts mehr funktionieren, wenn in einer Serie, gerade in einer Science-Fiction-Serie nicht alle 10 Minuten ein Plot-Twist passiert, dann schaut die keiner mehr. So ungefähr kam mir das in den letzten 10 Jahren oder länger vor. Aber wie sich das in der Serie Future World entwickelt, diese Handlungsstränge dieser beiden Freunde, das ist wirklich, wirklich spannend. Und hier haben wir halt auch die beiden. James Brolin ist der markige Typ, der das schon kennt. Und dementsprechend hat man ihn mit James Brolin eigentlich auch ganz gut besetzt. Buck Rogers wird nicht von James Brolin gespielt aus der 80er-Jahre-Serie, aber er sieht dem unglaublich ähnlich.
Das ist halt so ein typisches amerikanisches Heldengesicht.
Ja, ganz genau. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass der erschossen wird.
Weil hattest du auch gelesen, wer zuerst in der Auswahl stand, wer die beiden spielen sollte?
Nee.
Ich habe gelesen irgendwas von Leslie Nielsen und William Shatner.
Das kann doch nicht echt sein, oder?
Und irgendwo spielt auch die Frau von Gene Roddenberry eine Rolle, habe ich gelesen.
Ja, das habe ich leider auch nicht rausgefunden, wo Machel Barrett, das habe ich gelesen, aber ich habe sie nicht, ich nehme mal an, eine der Bardamen oder so. Ja, ja gut, Leslie Nielsen, der hat ja auch nicht nur Komödien gespielt, der hat ja mit Forbidden Planet in einer sehr ernsten Rolle angefangen. Der wäre also durchaus so mit einem markanten Gesicht schon auch in so einer ernsten Rolle. William Shatner, ja, mein Gott, nee, also ich bin froh, dass, naja, wer weiß, vielleicht wäre das auch cool gewesen. Aber ich halte es für eine Ente, ganz ehrlich.
Ja, hier noch zur Auswahl standen wohl auch James Caan und Lee Majors. Das sind halt auch so amerikanische, sehr amerikanisch aussehende Typen.
Ja, das stimmt wohl. Naja, gut. Es sind halt die beiden geworden. Wer weiß.
War aber in dem Jahr, glaube ich, der größte Hit für MGM. Und dann ist es natürlich auch normal, dass man drüber nachdenkt, dann eine Fortsetzung zuzumachen.
Obwohl das zu der Zeit ja noch nicht so lange so üblich war. Also wir hatten ja mal den Planet der Affen, auch schon von einer langen Zeit, dass wir die ersten Filme gesprochen hatten. Damals war, nachdem der erste Teil vom Planet der Affen, ich weiß nicht, was war aus den 60ern, der ist Ende der 60er, glaube ich, da war eine Fortsetzung, stand erstmal überhaupt nicht auf dem Plan. Damals kannte man sowas nicht, dass es Teil 2 und Teil 3, 4, 5 gab. Also war die Praxis, erfolgreiche Filme mit einem Sequel zu versehen, noch nicht so üblich, muss man sagen. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Future World, zur Fortsetzung, zum zweiten Teil.
Genau.
So, und weil es jetzt gerade so gut passt, mache ich an dieser Stelle einen Cut und über Future World geht es dann im nächsten Teil dieser Aufnahme weiter. Das findet ihr auch wie gewohnt hier in der Enervisionsmediathek und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch noch was. Und jetzt gibt's tatsächlich erstmal Lucky Luke.
Des Podcast-Imperiums.